Herzlich willkommen zum Podcast von Verstehe deinen Hund. Dein Podcast für mehr Miteinander. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, diese Episode anzuhören. Mein Name ist Ine Holz und ich coache und berate Hundehalter. Mittlerweile befinde ich mich im 10. Jahr meiner Selbstständigkeit. Eine Zeitspanne, in der sich das Hauptthema des Miteinander immer mehr zentriert und gefestigt hat. Themen, die uns im Alltag mit unseren Hunden begleiten, sind Beziehungsthemen und unterliegen denselben ursprünglichen Dynamiken wie die Beziehungsdynamiken unter Menschen. Ein reflektierter Blick auf sich selbst und ein Verständnis für sein Gegenüber bilden daher in jeder Beziehung wichtige Grundbausteine. Es ist die Individualität und Vielfalt an Hunden und Menschen, die ihre jeweiligen Kombinationen so besonders interessant und spannend machen. In der heutigen Folge spreche ich mit Florian, einem Hundetrainerkollegen. Gemeinsam mit seinem Mann entschied er sich für einen Hund aus einer Nische des Tierschutzes und erzählt uns über seine Erfahrung im Miteinander mit einem ehemaligen Laborhund. Welche Einzelheiten ihr Miteinander besonders machen und welche Herausforderungen für Spannung sorgten, das erfährst du in den folgenden Minuten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo Ina, danke, dass ich da sein darf.
Wir kennen uns ja auch noch gar nicht so lange und gar nicht so gut, aber gut genug, dass ich dich hier einlade. Magst du dich vielleicht einmal kurz unseren Zuhörern vorstellen, was du so machst und wer du so bist?
Genau, ich bin Florian, komme vom Niederrhein, genauer gesagt Alpen am Niederrhein. Bin seit 2019 klassisch als Hundetrainer tätig. Genau, habe da meine hauptsächlich mobile Hundeschule und habe selber zwei eigene Hunde, zwei Beagle. Einmal eine Seniorin von 13,5 Jahren und eine Hündin im besten Alter von knapp 8. Nächste Woche hat sie Geburtstag.
Ui, ja, große genau. Party. Ja. Ja, sehr schön. Genau, und es soll ja auch ein Stück weit heute um deine Hunde gehen, weil deine eine Hündin kommt oder ist ehemalige Laborhündin, richtig?
Genau, richtig. Die kommt aus einem Tierversuchslabor und die haben wir vor 4 Jahren haben wir sie bekommen. Ja. Mhm.
Ja, wie bist du denn darauf gekommen oder was war so der Gedanke dahinter oder war es geplant, also dass es speziell ein Hund aus dem Labor sein soll?
Ja, es ist ja unsere zweite Hündin. Tatsächlich war bei unserer ersten Beagle-Hündin schon die Idee, sich für einen Labor-Beagle zu entscheiden. Da war aber das Thema und da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal das ein oder andere Mal drüber sprechen. Es sind halt Überraschungspakete, die da kommen. Mhm. Und für die Ansprüche, die wir zu dem damaligen Zeitpunkt hatten, da waren wir auch schon mit dem gleichen Verein in Kontakt. Mhm. Da war es aber so, dass wir quasi, ich sag mal, darauf angewiesen waren, dass der Hund eine gewisse Anzahl an Tagen die Woche mit ins Büro geht. Und da haben wir in Abstimmung mit dem Verein auch damals die Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, das kann sein, dass es ein Hund einfach noch nicht leisten kann. Mhm. Weshalb wir dann Trixi bekommen haben, die quasi eine Privatabgabe war. Genau, richtige Entscheidung und so. Ja, und dann war es bei Kaya so, als wir für uns gesagt haben, wir wollen einen zweiten Hund, hatte ich erst die Idee, einen Welpen zu bekommen, einen Beagle-Welpen, und wollte aber von einem ganz bestimmten Züchter einen Welpen haben. Da war es dann aber so, dass für den Wurf, wo wir auf der Warteliste standen, nur ein Welpe zur Welt kam, den wir halt eh nicht gekriegt hätten.
Ja, okay.
Und dann waren wir so ein bisschen, man sollte ja sowas nie unter Zeitdruck machen, aber es war so ein bisschen der Punkt, er sagte, er macht erst in einem Jahr wieder einen Wurf, und das war dann auch schon der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, ich möchte einer Trixi, die jetzt eh nicht unbedingt Hurra schreit, wenn ich ihren zweiten Hund vorsetze, aber dann auch noch einen nervigen Welpen vor die Nase setzen.
Ja, ja.
Und es war dann so, ich habe den Verein immer im Blick, gucke da immer mal nach, folge den auf Social Media, und dann war es irgendwie ein paar Tage später, dass ich durch Zufall da mal rumgescrollt bin, im Hinterkopf natürlich hatte, wir wollen einen zweiten Hund, und dann haben wir Kaya gesehen, die damals noch anders hieß, und haben uns das durchgelesen und haben gesagt, das könnte eigentlich vielleicht passen, und dann sind wir mit dem Verein in Kontakt getreten. Ja.
Ja, cool. Das heißt, es ist schon ein Verein, der sich speziell für Laborhunde einsetzt oder praktisch ehemalige Laborhunde guckt, dass die ein Zuhause finden. Also die haben sich darauf spezialisiert, ist das richtig?
Genau, die vermitteln nur hauptsächlich Labor-Beagle. Es gibt manchmal auch Mischlinge, aber Beagle sind ja nicht ohne Grund gerne im Labor genutzt. Die sind sehr sozialverträglich, sind überschaubar groß, brauchen auch lange, bis sie mal wirklich was doof finden und mit ihren 42 Argumenten Gegenwehr leisten. Ne? Also ich glaube, die gleichen Sachen würde man mit Terriern nicht machen, dass man so viele auf engem Raum hält und die sich so gut verstehen. Und manchmal sind auch, glaube ich, andere Labortiere dabei. Katzen habe ich auch schon mal gesehen. Aber Hunde machen den Großteil aus.
Ja. Ja, genau. Der Beagle ist da ja auch eine beliebte und typische Rasse, wie du ja gerade schon erwähnt hast. Ich finde das immer so ein bisschen schade, so in der aktuellen Zeit. Ne? Also gerade wenn es so um Tierschutz geht, ne, die Leute gucken immer, oder der Fokus liegt total auf dem Ausland, was ja jetzt nicht pauschal falsch ist, aber dadurch gehen irgendwie so andere Bereiche so total verloren. Ne? Also dieser Aspekt, genau, dass es eben Hunde auch hier in Deutschland gibt, die es auf der einen Seite natürlich irgendwie schwer haben und eben auch aus irgendwie blöden Verhältnissen kommen können. Oder eben, finde ich, dieser Bereich ehemaliger Laborhund, ja, hört man ja super selten. Also ich kenne außer dich keinen anderen Menschen, der irgendwie einen Laborhund bei sich zu Hause hat. Und dabei ist das, finde ich, ein ganz wichtiger Bereich, der da nicht so ganz in Vergessenheit geraten sollte.
Ja, und es sind auch immer wieder Leute auch erstaunt, so was, sowas gibt's hier und sowas gibt's noch.
Ja.
Es ist natürlich auch immer das Ding, so gerade diese Szene oder Branche der Versuchslabore, die laufen ja auch bewusst so ein bisschen unterm Radar, weil die wollen natürlich keine Öffentlichkeit, die wollen nicht diese, ich sag mal, öffentliche Ächtung, weil es ist gesellschaftlich, zumindest hier bei uns, gar nicht anerkannt und wollen keine Proteste, keine Aufmerksamkeit.
Ja.
Deshalb, ne, das ist ja so ein bisschen dieses, diese Krux an der ganzen Geschichte irgendwie.
Ganz
ne?
genau, nicht diese Aufmerksamkeit.
Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Agreement mit den Vereinen. Es gibt ja mehrere Vereine, die das machen, dass es halt auch nicht komplett klar ist, aus welchem Labor die Hunde kommen.
Ja.
Ne? Eben, damit eben nicht da diese Aufmerksamkeit da so stattfindet. Das ist so ein bisschen, eine Hand wäscht die andere im Sinne von, wir kriegen die Hunde, gleichzeitig stellen wir euch nicht an den Pranger, sag ich mal. Ne?
Ja, und nur so hat man ja dann auch die Chance und das ist ja dann auch wieder was, wo ich so für plädiere. Also man kann auch nur helfen, wenn man eben nicht verurteilt.
Genau.
Auch wenn da nicht alles schön läuft für die Hunde. Ne? Aber man braucht eigentlich immer die Kooperation von den Menschen, wo man selber jetzt vielleicht denkt, würde ich jetzt nicht so machen, damit man den Tieren helfen kann. So,
richtig. Damit man den einzelnen Individuen, dass es für die trotzdem weitergeht irgendwie. Ne?
Genau, ansonsten hat man ja da gar keinen Zugriff drauf. Und dann, was würde dann mit den Hunden passieren? Also wahrscheinlich würden die gar kein Zuhause finden, sondern
die werden in der Regel eingeschläfert, wenn die Versuchsreihen durch sind. Ja.
Ja.
Und es ist auch nur ein überschaubarer Anteil an Hunden, der überhaupt rauskommt. Auch jetzt.
Noch,
ne? Also es ist, ich weiß, ich kenne keine Zahlen irgendwie, aber ich weiß, dass es ein sehr überschaubarer Anteil ist an Hunden, der rauskommt.
Ja.
Entweder weil auch Labore das gar nicht kennen oder das nicht machen. Oder weil natürlich auch, je nachdem, was mit den Hunden gemacht wird, getestet wird, die Hunde auch gar nicht mehr in einem vermittlungsfähigen Zustand sind.
Ja.
Ne? Das muss man leider auch so benennen.
Natürlich, auf jeden Fall. Genau, das gehört halt zur Wahrheit dazu.
Ja.
Ne? Und weißt du denn, oder wurde dir das irgendwie mitgeteilt, was mit deiner Hündin getestet wurde?
Nein. Also ich weiß grob, aus welcher Ecke sie kommt, sagen wir mal. Mehr weiß ich nicht.
Und generell, also was wird an Hunden getestet? Also sind es so klassisch, wie man von den Kaninchen das kennt, irgendwie Kosmetika oder Medikamente? Oder?
Also Kosmetika dürfen ja nicht mehr getestet werden in der
EU.
Das ist schon mal gut. Ich glaube allerdings, einzelne Inhaltsstoffe, die in Kosmetika sind, wiederum dann schon.
Ja, es weil gibt
die
immer auch, Lücken.
Genau. Das weiß ich aber nicht so ganz genau, aber Futtermittel ganz einfach.
Ah, ja.
Ne? Also ich glaube, da ist der Beagle auch prädestiniert für und es gibt, ist wahrscheinlich Traumjob, so nach dem Motto, ich darf hier fressen. Also das gibt es.
Ja.
Und ganz viel im medizinischen Bereich.
Ja.
Ne? Also klar, also zum Beispiel auch, ich weiß, Chemotherapien, ne? Ganz viel. Oder wenn man mal zurückdenkt an die Corona-Impfung. Ne? Ich meine, wir wissen alle, was das für Diskussionen waren. So, ist der Impfstoff genug getestet und so.
Ja.
Wir können alle davon ausgehen, dass der an nicht wenigen Tieren getestet worden ist.
Ja.
Weil da wird kein Mensch hier schreien, wenn gesagt wird, du, wir haben hier einen Impfstoff, der ist noch nie getestet worden. Also, ne?
Ja.
Und das ist dieses Ding, auch da profitieren wir alle leider irgendwie davon.
Natürlich, ja.
So unschön das ist, aber der Wahrheit müssen wir ins Auge blicken irgendwo, ne?
Ganz genau. Ich finde, das ist eben, genau, es ist immer so ein ganz schwieriges Thema, wie es auch andere Themenbereiche gibt in unserer Gesellschaft, wie wir Menschen uns halt entwickelt haben oder auf welchem Standard wir auch aktuell oder mittlerweile einfach leben. Das funktioniert halt nicht, ohne dass auf anderer Seite irgendwo halt Leid entsteht. Und ich finde das immer, also ich finde dieses Thema Tierversuche wirklich sehr, sehr schwierig, was ich finde ich gar nicht so einfach mit Ja oder Nein oder gut oder schlecht beantworten lässt. Also natürlich, wenn man es aufs Individuum blickt, Katastrophe, gar keine Frage.
Ja.
Aber auf der anderen Seite rettet es ja eventuell auch diverse Menschenleben oder auch andere Tiere, wenn einfach bestimmte Medikamente oder Impfstoffe oder was auch immer entsprechend ja erforscht werden. Von daher finde ich das super schwierig. Ja, weil Leben lässt sich halt gegeneinander nicht aufwiegen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ja das Dilemma, in dem man da steckt, um da jetzt zu sagen, das ist schlecht oder gut oder wie auch immer. Ne?
Das ist so ein bisschen, wie du eben im Vorgespräch sagtest, man muss das sehr differenziert betrachten
ja.
Und auch das mal aus verschiedenen Blickwinkeln einnehmen, ohne dass es jetzt darum geht, dass wir sagen, yay, super, Tierversuche, auf gar keinen Fall.
Nein. Genau, richtig.
Richtig.
Auf jeden Fall ein spannendes Thema, über das sich gut diskutieren lässt. Ja, wie lange ist sie jetzt schon bei euch?
Also jetzt im Mai, glaube ich, sind es 4 Jahre.
4 Jahre, ist ja, ja auch schon eine Ecke. Ne?
Ja, und also dann hat sie so fast die Halbzeit, also sie war so knapp 4,5, als sie zu uns gekommen ist. Nicht ganz 4,5, als sie zu uns gekommen ist. Dann hat sie jetzt so die Hälfte des Lebens im Labor dann verbracht und dann
ja, jetzt hat sie
die andere Hälfte dann bei uns, genau.
Ja, und noch darüber hinaus.
Ja, natürlich.
Genau. Und was hat sie so für Besonderheiten mitgebracht? Also ich kann mir so vorstellen, so ein Hund, der lebt ja da unter total klinischen, isolierten Bedingungen und ist ja, also hat ja vielleicht gar nichts kennengelernt oder wenn, dann halt nur sehr wenig und nichts, was zum richtigen Alltag gehört.
Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt halt auch nicht den Laborhund, genauso wie es halt nicht den Tierschutzhund oder den Hund vom Züchter gibt, weil die, je nachdem, was deren Zweck ist, ne, total unterschiedlich leben. Also es gibt Hunde, die werden nicht geimpft, die leben sehr, sehr steril, wenn es vielleicht um irgendwelche medizinischen Sachen geht.
Ja.
Genauso gibt es Hunde, die haben Spielzeug, die werden Gassi geführt, die haben Auslauf draußen und leben in einer Gruppe. Und also von bis, es gibt Hunde, die kannst du halt auch, ja, ich sag mal, als Labor bestellen, direkt mit Katheter zum Beispiel, solche Sachen. Ne? Weil die wenigsten Labore züchten selber. Es gibt halt große Zuchtfarmen quasi. Ich glaube, in England auf jeden Fall, in Amerika. Ich weiß gar nicht, ob Frankreich da auch noch so akut ist, wo du dir die halt wirklich ja, bestellen kannst quasi.
Okay, und das heißt, das sind dann riesen Produktionsstätten, die halt extra nur Hunde fürs Labor züchten,
genau.
Um halt praktisch da Nachschub zu produzieren.
Exakt, genau.
Ne? Ja, ist ja dann auch schon wieder irgendwie ein gruseliger Hintergrund, über den man sich gar nicht so richtig Gedanken macht. Ne? Ja, schon verrückt, was da immer so alles noch mit dranhängt, weil da gehören dann ja auch wieder Hundemütter zu. Da hängt ja vielleicht doch noch ein bisschen mehr Leid dran, als nur der Hund, der im Labor groß wird. Und was du halt eben sagst, das ist, glaube ich, etwas, was man nicht so vergessen darf. Genau, man hat immer so sterile Vorstellungen, dass die dann alle da so in Zwingern sind oder in so kleinen Boxen irgendwie und alles weiß gefliest mit irgendwie Aluminium drumherum. Aber es gibt ja immer verschiedene Versuchsgruppen, um dann ja auch Vergleichswerte herzustellen und so weiter. Und daher kommt es wahrscheinlich, und dann natürlich auch je nachdem, was wahrscheinlich getestet wird. Ne?
Ja, richtig. Also an vielen Unis sind ja auch Hunde dann irgendwie zum Beispiel. Und ich habe auch in der Zeit, als Kaya zu uns kam, auch mit Leuten viel im Austausch gestanden, die gesagt haben, nee, bei uns war das immer, dass die Biologiestudenten mit den Hunden Gassi gegangen sind und so.
Okay.
Und das findet auch statt irgendwie. Ne? Aber klar, je nach Hund, das ist super unterschiedlich. Es gibt nicht den Laborhund. Ne?
Ja.
Und also bei Kaya ist es so, dass ich vermute, ich weiß es nicht, dass die überschaubar viel kennengelernt hat einfach. Ne? Weil die gewisse Umweltunsicherheiten einfach bis heute zeigt auch noch. Ne? Also viele Menschen auf einen Haufen ist für sie einfach gruselig.
Ja.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das ist natürlich auch mal so ein Persönlichkeitsding. Ich weiß, eine andere Hündin, die mit ihr zusammengelebt hat, die hat am nächsten Tag auf der Terrasse gelegen in der Sonne mit Kindern. So. Und wir haben am nächsten Tag, wir waren noch an dem Punkt, sie hat nicht gefressen, nicht getrunken, kein Geschäft gemacht, kein einziges, nach 24 Stunden. Das war noch so komplett
Wahnsinn.
Anders und sie hätte am liebsten immer noch unter der Couch gesessen.
Ja.
Beide die gleichen Bedingungen, aber man, um sich das mal vor Augen zu führen, ich sage immer, wenn man mich jetzt kidnappt, in einen Transporter packt und morgen oder heute Nacht in Shanghai rauslässt und sagt, so, jetzt komm mal klar.
Ja.
Ich würde es vermutlich schlechter verpacken als so viele andere Hunde, die einfach in irgendeinen Transporter gepackt werden und in ein komplett anderes Leben verschifft werden. Irgendwie, ne? Da hätten wir als Menschen ein Trauma oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Ne? Man sagt so, ach ja, ist der immer noch so ängstlich oder so unsicher, wo ich denke, ja, mach das mal so irgendwie. Ne?
Absolut.
Und, das war schon, also wir wussten, dass sie unsicher ist, wir wussten, dass es und deshalb wurden wir wahrscheinlich auch, oder durften wir sie bekommen, dass es Sinn macht, einen souveränen Ersthund zu haben, an dem die sich mit orientieren können oder sie sich orientieren kann. Es war aber schon, muss ich ehrlich zugeben, auch nach ein paar Tagen der Punkt, wo ich gedacht habe, also so krass hätte ich es nicht erwartet. Also ich wollte auch Herausforderungen so ein bisschen, aus Berufeswegen. Ich habe gedacht, oh, das traue ich mir schon zu und das kriegen wir hin und wir haben eigentlich echt ganz gute Bedingungen. Wir wohnen relativ ländlich, haben den Ersthund, der souverän ist, haben natürlich aus Berufswegen auch einen gewissen Erfahrungsschatz und ja, so. Vom Papier habe ich erstmal gesagt, das passt, aber es gab so ein paar Momente, wo ich echt gezweifelt habe, wo ich gedacht habe, also so doll hätte ich es nicht erwartet. Und das möchte ich jetzt schon einmal dazu sagen, als Lanze so ein bisschen brechen. Ich kenne viele Laborbeagle, die das deutlich besser verpackt haben. Also das ist ganz wichtig, dass jetzt nicht alle hier total abgeschreckt sind. Ich würde, und das ist jetzt natürlich keine objektive Meinung, sondern mein subjektives Empfinden, würde ich Kaya eher so als den Hund beschreiben, der das Ganze nicht ganz so gut verpackt hat irgendwie. Ja. Und trotzdem führt die ein sehr gutes Leben. Und ist auch, also wir merken das im Alltag eigentlich nicht. Wenn jemand fragt, und wie läuft es denn so mit dir? Ja, ganz normal irgendwie. Ja. Ist ein super witziger Hund. Bei uns zu Hause heißt die Kaya Carajo, weil sie so unter Strom steht und Spaß an allem hat. Und jetzt hatte ich sie, habe ich dir vorhin erzählt, heute Morgen mit auf dem Platz mit anderen Hunden. Ja, da sind viele Menschen, da sind viele andere Hunde, da steht die relativ für sich rum, hat A, wenig Ideen, was sie tun soll und will auch eigentlich gar nicht auffallen und lieber so ein bisschen unterm Radar schwimmen.
Ja, okay.
Ne? Also da hat die echt so zwei Seiten irgendwie, ne? Wo sie sich, ist sie in ihrer sicheren Umgebung, wo sie sich auskennt und total sicher fühlt und da kann die echt gut aufdrehen oder geht es irgendwie raus, wo sie direkt wieder sagt, ah, hier sind zu viele Faktoren, die ich nicht im Blick halten kann, die ich nicht beeinflussen kann. Ja.
Ja, das ist super individuell halt einfach, ne? Gar nicht nur von der Persönlichkeit, sondern natürlich auch von den Situationen. Und sie wird ja auf jeden Fall keine gewisse Vielfalt kennengelernt haben.
Ne?
Also klar, wie du sagst, sicherlich, es gibt solche und solche, aber die Vielfalt wird sicherlich ja nicht gegeben sein. Ne? Ja. Und das zeigt ja dann schon eher, dass sie wahrscheinlich, also jeder Hund erzählt ja trotzdem so ein bisschen seine Geschichte, dass sie ja wahrscheinlich nicht ein Hund war, der dann in der Gruppe gelebt hat, sondern eher wahrscheinlich einzeln oder mit jemandem, noch mit einem anderen vielleicht, ne? Genau, also da finde ich, umso besser man sich da kennenlernt, auch wenn man so vielleicht gar nichts über den Hund weiß, auch wenn der aus dem Ausland kommt oder wie auch immer, dann erzählen die schon immer so Stück für Stück, so ein paar Puzzleteile.
Was zum Beispiel total interessant war, dass sie Tierarztbesuche super krass gemeistert hat. Also erstmal, dass sie, also und das lernen die Hunde im Labor, dass an ihnen manipuliert wird, sprich in die Ohren, die Zähne werden angeguckt, die Krallen irgendwie. Das ist mit der, also Krallenschneiden brauche ich bei der 2 Minuten und bin da durch. Und mit meiner anderen Hündin ist das immer ein Kampf.
Ja.
Und aber sobald sie beim Tierarzt auf diesem Tisch sitzt, ist die total im Modus. Die ist krass kooperativ. Also das ist natürlich eine Mutmaßung, aber wir leiten uns daher, naja, das kennt sie vielleicht auch irgendwie so dieses so, diesen sterilen Raum irgendwo. Jetzt gar nicht, dass unser Tierarzt im weißen Kittel rumläuft, das nicht, ne? Aber so dieses Setting kennt sie irgendwie. Ja. Da macht sie super mit und da ist sie auch gar nicht eingeschüchtert und so und
ja, was einem ja auch irgendwie einen positiven Eindruck vermittelt, ne? Also, ne? Also, dass ihr wird da ja dann nichts wahnsinnig Schlimmes passiert sein, ne? Also, dann ist es ja bei ihr, weil sonst hätte sie da ja wahrscheinlich eher eine Sorge.
Also, ich will eh nicht, also, das ist sicher nicht schön und auch teilweise ethisch fragwürdig, was da passiert. Ja. Trotzdem glaube ich nicht, dass da Leute arbeiten, die Spaß daran haben, Tieren Leiden zuzufügen. Das muss man mal. Also ich glaube, diese Ansicht kann man natürlich haben, aber ich glaube, wenn du das hast, dann gehst du mit dem falschen, oder nicht mit dem falschen, aber dann gehst du mit einem sehr eingeschränkten Blick durch die Welt irgendwie und dann kannst du, also, und dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, dann bewahre ich mir keine Offenheit mehr gegenüber einem Dialog oder einer differenzierten Betrachtung und dann fahre ich vielleicht nur noch in so einen Hass- oder Zorntunnel rein irgendwie.
Ja, ja, genau. Ja, die Frage ist ja auch immer, mit welcher Haltung gehen solche Leute an sowas ran, ne? Also, und wenn du das dann über eine ganze Zeit lang machst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass so Menschen dann vielleicht schon auch abstumpfen, ne? Also hinsichtlich einer Empathie einem Tier gegenüber. Und es gibt ja schon, sage ich mal, Tiere, die dann auch Schmerzen haben oder denen halt irgendwas gemacht werden muss, manipuliert werden muss oder sowas. Ich habe so eine ganz schlimme Reportage über Versuchsaffen gesehen. Danach war mir 2 Wochen schlecht, weil das schon übel war. Auch richtig furchtbar. Das war wirklich ganz schlimm. Will ich gar nicht drauf eingehen. Aber genau, und natürlich, das führen ja Menschen herbei und die machen das sicherlich nicht aus einer Freude daran, irgendwie jetzt ein Tier zu quälen, sondern die haben einfach ein anderes Verhältnis hinsichtlich, das muss jetzt sein, damit halt etwas anderes erreicht wird.
Genau.
Und das ist ja dann praktisch so die Rechtfertigung irgendwie, die sich im Inneren schaffen. Aber das kann ja gleichzeitig schon dazu führen, dass du dem Tier gegenüber dich halt distanzierst innerlich auf einer empathischen Ebene, weil sonst könntest du das ja gar nicht leisten. Mhm. Ne? So, das ist ja klar. Aber trotzdem denke ich mal, also finde ich, wenn sie sich da so in so einem Tierarzt-Setting wohlfühlt, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ihr nichts Schlimmes widerfahren ist, sondern sie vielleicht doch eher der Hund war, der Futter testen durfte. Ja,
ich glaube es fast nicht, aber...
Nicht nur. Also das ist, zeigt ja auch wieder, Baustellen können überall liegen und andere Leute mit kämpfen, selbst wenn der Hund vom Züchter kommt, ne, was da Krallenschneiden angeht oder die Manipulation am Körper oder was auch immer. Das ist für euch eher eine Selbstverständlichkeit. Ne?
Das ist eine Wohltat, wenn man meine alten Hündin die Krallen schneidet und das immer so ein Drama ist.
Ja.
Und dann hat man Kaya und das ist so zack, zack, zack. Die ist auch, also dahingehend pflegeleicht, die frisst direkt ihre abgeknipsten Krallen auch. So viel zum Thema verfressener Beagle, ne? Also da brauchst du auch nichts mehr sauber machen oder so. Das ist echt.
Ja. Super. Genau, das heißt, am Anfang hast du sie ja beschrieben, war sie eher sehr umweltunsicher bis heute, ne? Also das sind ja auch Defizite, die kann so ein Hund ja auch nicht unbedingt wieder aufholen, ne?
Es ist aber kein Vergleich. Also die wollte halt wirklich, kam aus ihrer Box bei uns im Wohnzimmer und ist quasi schnurstracks unter das Sofa, wo ich sie noch abgefangen habe, um ihr ein Geschirr und eine Hausleine dran zu machen. Weil klar, ich hätte sie da hingehen lassen können, aber wahrscheinlich würde sie dann heute noch da sitzen.
Ja, ja.
Und es war halt so, die war so unter Anspannung auch, weil, also wie gesagt, die hat die ersten 24 Stunden nicht gefressen, nicht gepinkelt, kein großes Geschäft gemacht.
Ja, krass.
Nichts getrunken, wo ich mir dann, es war relativ warm im Mai schon, da habe ich mir auch irgendwann so nach einem Tag, anderthalb Tagen Gedanken gemacht. In der zweiten Nacht hat sie dann alles gemacht und auch einen riesen See bei uns in den Flur.
Okay.
Da war ich aber erstmal froh drum, dass das überhaupt passiert ist.
Ja.
Und wir haben sie dann auch ein paar Tage nur im Haus und Garten gelassen. Rückblickend betrachtet hätte ich sie noch schneller mit rausgenommen, weil wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre sie auch heute noch nicht aus dem Garten rausgegangen.
Ja.
Also es war halt wirklich so, die hat im Garten am Anfang, wenn sie zum Beispiel Kinder gehört hat, und ich vermute, sie hat einfach nie Kinder kennengelernt.
Na,
sie hat Kinder gehört, sie hat sich eingenässt. Und Kinder sind bis heute, also sind ihr suspekt. Wenn sie in Ruhe mit denen in Kontakt gehen kann, beziehungsweise wenn Kinder dann dabei sind und die gehören dann zur Gruppe, dann ist das so 10, 15 Minuten, ist es ein bisschen gruselig. Sie hat die im Auge und wenn die aber nichts von ihr wollen, dann geht sie auch in die Kontaktaufnahme. Also es ist jetzt nicht, dass sie durchgehend sagt, oh Gott, Kinder sind immer schlimm oder wollen mir was. Aber zum Beispiel, sie generalisiert auch sehr schlecht. Also wie viele Stunden ich mit der an irgendwelchen Kitas oder Spielplätzen gestanden habe, einfach um ihr zu helfen, dass sie merkt, die wollen mir gar nicht, die wollen gar nichts von mir, die laufen einfach vorbei. Habe ich gemacht, ich habe es irgendwann dann auch, aufgegeben nicht, aber ich habe gesagt, naja, wir kommen hier trotzdem nicht vorwärts, es ändert sich gar nichts, weil sie so schlecht generalisiert, weil sie dann das nicht übertragen kriegt irgendwie. Ne?
Oder weil sie vielleicht auch durch schon kleine minimale Dosierung, aber so stark in die Überforderung kommt,
das
dass ihre Empfindung zur Situation dann einfach schon, sag ich mal so, extrem ist, dass dann keine Gewöhnung eintreten kann. Ne?
Genau.
So, und das ist dann immer total schwierig. Und klar, das sind dann halt solche Punkte, wo dann wahrscheinlich, Mutmaßung, so ein Hund aus dem Labor ja einfach nicht entsprechend sozialisiert ist, wie man sich das jetzt vorstellen kann von einem Hund vom Züchter, wenn es denn ideal läuft.
So, und wie gesagt, die andere Hündin lag am nächsten Tag mit Kindern in der Sonne auf der Terrasse.
Genau,
so, das ist auch immer ein individuelles Ding
tatsächlich.
Ne? Die werden sehr ähnliche bis gleiche Bedingungen gehabt haben, weil die waren auch vom Alter her relativ gleich.
Ja.
Wo ich sage, das ist dann auch immer noch Persönlichkeitsmerkmal.
Absolut, genau.
Dabei,
das ist ja immer eine Kombination aus der Persönlichkeit und dann den individuellen Erfahrungen, die zusammenkommen und dann das Ergebnis, was auch immer rauskommt. Ne?
So, und wir können mit der heute, also die läuft im Feld frei, die läuft im Wald frei.
Ja,
die ist total schussfest. Das ist super faszinierend. Die ist, gestern haben wir noch echt Schüsse im Wald gehört. Oder zum Beispiel, da liegt eine Brötchentüte, die gestern nicht auf dem Spaziergehweg lag. Die muss man am besten mit 3 Meter Abstand skeptisch beäugend umlaufen. Gleichzeitig geht dieser Hund an Silvester um 12:30 raus, um sein Geschäft zu machen und hat gar kein Thema mit der Knallerei. Wo ich denke, hey, wie passt das denn zusammen?
Ja,
weil eigentlich müsste das ja für sie den absoluten Weltuntergang bedeuten.
Ja.
Nein, das ist gar nichts.
Ja.
Irgendwie, wo ich denke, das passt von meinem logischen Verständnis und auch von meinem Verständnis, wie ich weiß, wie Tiere lernen. Und wo ich sagen würde, das müsste ja eigentlich für sie ganz schlimm sein. Das ist für sie dann gar kein Thema irgendwie.
Soll,
und sie, also was ihr total geholfen hat, die hat so eine natürliche Neugierde. Die mag ängstlich aussehen oder unsicher aussehen, ne? Klemmt einen Schwanz und sagt, trotzdem muss ich mal einmal gucken, was da ist. Und das hilft ihr total.
Toll,
Alter, ne?
Ja.
Was halt so Dinge sind, die jetzt nicht so gehen. Also auch zum Beispiel, an Silvester hatten wir 10 Leute da. Das macht sie auch echt gut. Sie braucht immer einen Moment zum Auftauen. Sie ist nicht so der Hund, der so beim Reinkommen direkt sagt, so und jetzt klebe ich an dir. Nee, sie braucht so ihre 10, 20 Minuten. Dann taut die auf und dann hat die auch bis morgens um 5 mit uns gehext.
Ja,
cool. War danach den Tag total groggy, weil sie ja mitmachen musste. Aber sie ist super gerne so mittendrin. Und solange das einen gewissen Rahmen hat. Was halt mit ihr wirklich nicht gut geht. Also gehen tut das alles, aber kann sie nicht gut, ist halt jetzt so klassisch Stadt.
Mhm. Ne? Ja.
Stadt oder Fußgängerzone oder so. Das sind Sachen, das ist zu viel, das ist zu unkontrolliert. Mhm. Das geht halt nicht. Aber den Anspruch, das wussten wir, den Anspruch haben wir auch nie, weil wir entsprechend wohnen. Ja. Und das ist auch was, wo ich sage, na, wenn das Einzige ist.
Ja,
also dieser Hund bleibt super alleine. Ne?
Ja, das ist sicherlich auch eine Sache, die die ja können dann.
Die
ja
halt können. Und wir haben zum Beispiel am zweiten Tag, wo wir sie hatten, wir haben sie samstags gekriegt und sonntags hatte sie ja, wie gesagt, nichts zu sich genommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, boah, weißt du was, wir lassen die jetzt einfach mal alleine und gehen mal eine halbe Stunde um den Block in der Hoffnung, dass dieser Hund sich sicher genug fühlt, fressen zu können.
Ja.
Oder kleiner Spoiler, hat sie nicht gemacht.
Krass, ja.
Aber es war so, wo ich gesagt habe, na, jetzt lass uns das direkt beibehalten, dass sie situativ allein ist, dass sie sich gar nicht jetzt erst daran gewöhnt, dass permanent jemand greifbar ist. Sie kennt es ja nicht anders.
Ja,
und wie gesagt, die läuft frei. Die hat gar kein Thema mit irgendwie Hundebegegnungen. Also wir haben super wenig Punkte, wo ich sage, da müsste man jetzt noch dran arbeiten. Und ja, es hat alles Grenzen. Also Akzeptanz zählt da einfach.
Auf jeden Fall.
Und es war halt Akzeptanz auch selber zu lernen für diesen Hund. Dass man selber sagt, okay, da sind jetzt Grenzen. Ich bin eh grundsätzlich schon ehrgeizig. Und jetzt kommt natürlich noch die Berufsgeschichte dazu, dass ich sage, naja, ich habe vielleicht noch mal ein bisschen mehr Motivation, da irgendwie was rauszukitzeln, was noch geht. Ich habe auch immer mal so Anflüge, so ein, zwei Mal im Jahr, wo ich sage, geht da noch was? Oder ist hier auch einfach mal das Ende der Fahnenstange erreicht?
Ja.
Ne?
Ja. Und wem tut man mit was einen Gefallen? Ne? Ist ja dann auch immer so eine Frage.
Ist es ein Ego-Ding, weil man das hinterher sagen will, kann ich abhaken oder ist es wirklich nötig? Ne? Und,
genau, da muss man, denke ich, auch immer recht bewusst mit umgehen. Und klar, und gerade wenn man natürlich einen Hund aus dem Tierschutz holt, egal aus welcher Sparte er denn nun kommt und der auch dann schon ein gewisses Alter hat, wenn der da bei einem einzieht, dann gibt es auch eventuell Schräubchen, an denen man halt nicht so viel drehen kann. Ne? Also sicherlich immer ein bisschen, aber es kann halt einfach sein, dass, dass man dann eher in eine Akzeptanz gehen muss.
Und auch ein Welpen mit 8 Wochen, hat ja auch schon 8 Wochen Lebenszeit hinter sich und auch eine Epigenetik, was die Elterntiere erlebt haben. Ne?
Ja.
Also auch ein Welpe ist kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn es gerne so verkauft wird, das ist nicht so. Ne?
Richtig, und, ganz genau. Ja, auch die bringt schon was mit.
Genau.
Absolut. Ja, was es ja auch immer spannend macht, ne? Weil wenn das nicht so wäre, dann hätten wir das ganze Thema Kennenlernen ja gar nicht.
Nö,
dann wäre es ja immer irgendein Neutrum, was da bei uns einzieht und wir könnten da so an der Knetmasse was draus machen und wo wäre denn dann die Spannung und die Aufgabe und ne, also dann ging es ja gar nicht ums Miteinander. Miteinander wird ja immer durch beide Parteien geformt und das ist doch auch das, was es irgendwie schön und spannend macht und auch das soziale Miteinander überhaupt ausmacht. Ne?
Genau.
Ja, sehr cool. Was würdest du denn allgemein sagen, also weil du hast ja eben schon erwähnt, dass Laborhund von bis, ne? Also da gibt es jetzt ja gar keine spezielle Beschreibung, aber was würdest du grundsätzlich sagen, müsste jetzt ein Mensch mitbringen, der sich für einen Hund aus dem Labor interessiert oder überlegt, einen bei sich aufzunehmen?
Offenheit, also Offenheit, dass dann ein wirkliches Überraschungspaket kommt, weil die Hunde sind nicht stubenrein am Anfang, wobei das bei uns super schnell ging, das war innerhalb von einer knappen Woche.
Ja.
Also da ging danach kaum noch was daneben irgendwie. Mhm. Das war wirklich schnell dafür, dass es ein Hund ist, der das wahrscheinlich vorher nicht so kannte, das Prinzip Stubenreinheit. Also Offenheit, wirklich zu sagen, da kommt ein Überraschungspaket und ich nehme auch, nenne ich das Makel, ich mag es eigentlich nicht Makel nennen, aber nehme ich kleine Fehler in Kauf, wo der Hund nichts für kann aufgrund seiner Vergangenheit.
Also was meinst du damit mit Fehlern?
Naja, also kann ich damit leben, dass der Hund vielleicht nicht alle meine Lebensbereiche sofort oder vielleicht auch künftig nicht unbedingt alles mit abdecken kann. Also wie bin ich kompromissbereit?
Ja,
ne? Also,
das ist, glaube ich,
ne, der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Wir haben gesagt, uns ist die Gefahr zu groß, dass wir einen Hund überfordern, als wir von meiner ersten Hündin sprachen, einen Hund erstmal aus dem Labor in unser Leben zu holen und dann noch quasi relativ schnell zu sagen, so ab heute gehst du noch mindestens 3 Tage die Woche mit ins Büro. Was ja auch nochmal ein ganzer Batzen an Ansprüchen dazu
auf
ist.
Jeden
und
Fall,
da haben wir gesagt, das haben wir uns damals nicht zugetraut und das ist auch im Rückblick betrachtet total fein. Hätte ich würde ich wieder genauso machen.
Mhm.
Und natürlich vor allem wenig Mitleid.
Mhm.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Mitgefühl ja. Mhm. Also ich darf wissen, wie es dem Hund geht und ich darf das auch vielleicht doof finden, wie es dem Hund ergangen ist.
Mhm.
Aber wenn eins diesen Hunden gar nicht hilft, dann wirklich ist Mitleid. Wenn ich mitleide und wenn ich selber dadurch in eine sehr instabile emotionale Lage gerate, ne? Weil die Hunde brauchen einen Orientierungspunkt, an dem sie sich orientieren können. Und wenn ich selber quasi die ganze Zeit in einer Gedankenschleife drin hänge, was ist diesem Hund passiert oder was mag da vorgefallen sein und die ganze Zeit den Hund durch so eine, ich sag's mal so hart, durch so eine Opferbrille sehe, da kann der Hund auch da nie rauskommen aus dieser Rolle.
Ja, ja.
Und ich helfe diesem Hund damit. Ich bin kein Orientierungspunkt, weil ich selber, ich sag mal, durch den Wind bin.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich den Hund die ganze Zeit in dieser Schublade und er kann da nicht rauskommen, wenn ich den Hund immer so als Opfer sehe.
Ja,
ne?
Ja,
und,
genau. Dann kann er nicht wachsen, ne?
Genau,
keine Stärke wachsen. Generieren und dann schränken wir die komplette Förderung eigentlich dieses Hundes ein, ne? Weil wir sein Potenzial dann gar nicht sehen, sondern eben nur seine Vergangenheit und die sollten wir gemeinsam hinter uns lassen.
Genau, ne? Richtig.
Ja, sehr schön formuliert. Mhm. Hattest du noch einen Punkt oder habe ich dich jetzt unterbrochen?
Ich würde auch, glaube ich, gar nicht pauschal sagen Hundeerfahrung, weil ich glaube, es gibt auch durchaus einfache Hunde, die oder der Verein, mit dem wir jetzt zusammengearbeitet haben, die versuchen auch so gut es geht. Also es gibt dann Beschreibungen von den Hunden, die kommen natürlich aus dem Laboralltag, ist die Frage, wie sehr man die aufs Haus übertragen kann.
Ja.
Aber natürlich lassen sich gewisse Tendenzen schon irgendwie absehen. Aber das war zum Beispiel bei uns der Fall, die stehen auch mit Rat und Tat zur Seite in Kontakt.
Toll.
Und auch im Nachgang und
Ja, das ist auch für so einen Verein ja immer wirklich wahnsinnig wichtig, ne?
Ja.
Dass dann, also gerade dann, wenn es auch um sowas Spezielles geht,
genau.
Dass man dann einfach die Möglichkeit hat, da Menschen zu kontaktieren, die sich ja irgendwie mit der Materie in einer gewissen Weise schon auskennen. Die kennen ja wahrscheinlich zig Verläufe, also die haben ja wahrscheinlich nochmal einen viel breiteren Blick auf Geschichten von Laborhunden, wie die im Alltag ankommen, was deren Themen eventuell sind, die sie mitbringen können. Das finde ich eine ganz wichtige Grundvoraussetzung eigentlich von so einem Verein, dass der auch nach der Vermittlung einem dann noch immer so zur Verfügung steht. Ne?
Ja, und da geht es also auch nicht darum, einfach irgendwie zu vermitteln. Ne? Also das merkt man schon im ich sag mal, Bewerbungsprozess. Ne? Also E-Mail, Telefonate, dann findet eine Vorkontrolle statt, beziehungsweise die Kontrolle, bei uns war es so, dass uns der Hund gebracht wurde, direkt aus dem Labor und dann wurde auch da geguckt, ob das denn auch alles so stimmt, was wir an Angaben gemacht haben. Wir hatten aber auch wirklich, dieser Termin hat auch 1,5-2 Stunden gedauert, wo wir noch ganz viel Infos mit an die Hand bekommen haben und so. Und wie gesagt, auch im Nachgang wurde sich erkundigt und wir konnten auch mal, als wir da so ein bisschen auf dem Schlauch standen, als es da um die nicht vorhandene Futter- und Wasseraufnahme ging, haben wir auch mal einmal nachgefragt, weil wir sagten, wie sieht denn das aus
klar.
So. Und da haben wir uns ganz gut betreut gefühlt.
Schön, das ist toll. Und weißt du denn, ob sie auch aus so einer Zuchtstation aus England kommt? Also hast du irgendwelche Papiere oder Unterlagen über so einen Hund? Auch nicht.
Das
also
nicht.
Wirklich nichts. Weil das hätte ich mir schon vorstellen können, ne? Dass ja auch die Labore irgendwelche Daten oder sowas dann von dem Hund haben, das dann natürlich auch vielleicht weitergegeben
also man
wird.
Man kriegt einen Impfpass mit, aber es ist ja auch so, dass die Hunde teilweise gar nicht, je nachdem, wo sie waren, gar nicht geimpft wurden und dann erst für die Entlassung geimpft werden und dann weißt du natürlich da.
Genau,
nichts,
klar.
Ne?
Ja, ist ja auch logisch, weil eventuell könnte so eine Impfung ja auch andere Ergebnisse dann wieder gerade auf medizinischer Ebene verfälschen oder was auch immer, ne? Ja, okay. Das ist so, finde ich, nochmal was anderes, ne? Wenn so ein Hund auf der Straße gelebt hat, zum Beispiel jetzt, ne? Und hatte so sein eigenes Leben. Aber da waren ja Menschen dran. Also, ne? Da wird es ja Menschen gegeben haben, die irgendwie tagtäglich mit diesem Hund zu tun hatten. In irgendeiner Weise wird der Hund ja auch, ja, da vielleicht Beziehungen zu irgendwelchen Pflegern gehabt haben oder was auch immer. Also, so 100% isoliert geht es ja eigentlich gar nicht, ne?
Genau.
Trotzdem so nichts zu wissen, ist schon ein komisches Gefühl, oder?
Ja, ich würde es aber wieder machen.
Ja.
Also das kann ich schon so sagen. Also
schön, ja.
Nicht, dass ich das auf jeden Fall wieder mache, aber ich würde es grundsätzlich wieder machen. Ne? Also war eine gute Entscheidung. Und
Wie würdest du denn heute so euer Miteinander beschreiben? Ihr lebt ja zu viert, wenn ich es richtig verstanden habe. Gibt es da immer noch irgendwelche Besonderheiten? Also du kennst ja jetzt auch die Gegenüberstellungen von kein Laborhund und Laborhund. Genau, also gibt es da Besonderheiten?
Ich für mich würde sagen, nein, das ist ein ganz normaler Hundealltag.
Ja.
Also es ist so, dass man vielleicht mal auf dem Spaziergang, wenn ein Radfahrer von hinten kommt, das ist immer so ein bisschen so ihr Thema. So, also sie erschreckt sich sehr schnell, weil sie das nicht auf dem Schirm hat, weil sie guckt geradeaus und dann ist sie immer so mit dem Fokus nach vorne und irgendwann hört man den und dann ist sie so, da kommt jemand. Und dann setzt sie sich aber direkt an den Rand. Das hat sie von Anfang an auch gemacht. Das haben wir immer sehr gefördert, weil das finde ich eine super nette Sache, dass
auf
sie sich an den Rand setzt und dann wartet, bis der Fahrradfahrer vorbeigezogen ist. Wir warnen sie auch manchmal vor, dass wir sagen, Kaja, dann hört sie, ist sie schon aufmerksam und dann sieht sie das und erschrickt nicht in der Sekunde.
Ja.
Aber das ist eigentlich so alles. Man muss halt so ein bisschen wissen, okay, wo sind ihre Punkte? Ne? Wenn jetzt irgendwie uns eine Schulklasse entgegenkommt, das wird sie blöd finden, da wird sie auch seitlich weg wollen von alleine her, dass man sagt, okay, wir gehen mal ein, zwei Schritte zur Seite, aber es ist jetzt kein Grund, hier in die völlige Panik zu verfallen.
Ja.
Aber das weiß man irgendwie und so. Und das ist sehr, sehr überraschend. Das sind wirklich diese genannten Punkte, die jetzt auch noch nicht mal täglich vorkommen.
Ja.
Irgendwie.
Ja.
Ne? Also,
hat sich alles eingespielt.
Ja, also die ist auch, wie gesagt, wenn sie im Freilauf ist, ist sie grundsätzlich orientiert. Also wir haben schon mal so aus Jux gesagt, wir müssten, hätten sie auch eigentlich Dory wie bei Findet Nemo nennen können, weil sie manchmal so gefühlt nicht so das Kurzzeitgedächtnis hat. Ne? Sie ist dann irgendwie schon orientiert, sie guckt dann zurück und so und dann verliert sie sich aber wieder so ein bisschen.
Ja, okay.
Aber jetzt nicht, weil sie sagt, oh ja, ich darf 15 Meter Freilauf haben, dann nehme ich mir jetzt 50 Meter. Das ist, glaube ich, nicht ihre Intention. Das ist, sie vergisst sich dann einfach so und dann muss man sie halt mal erinnern irgendwie.
Ja.
Das rührt aber auch wahrscheinlich einfach damit her, dass sie das nie so gelernt hat in der Form. Ne? Also das merkt man grundsätzlich auch. Also die konnte halt auch einfach nichts, als die kam.
Ja.
Und also gerade mit so klassischen Kommandos haben wir total lange gewartet, weil mir war erstmal wichtig, wir bauen erstmal eine Beziehung auf, lernen deinen Namen kennen.
Ja.
Komm zurück und nein. Und damit kamen wir ganz, ganz lange klar. Einen Sitz kann, haben wir dann irgendwie ein Jahr später. Und ein klassischen Kommando ist ja ein Rückruf natürlich, aber die kann keinen Platz, die kann keine Pfote.
Ja.
Lege ich A keinen Wert drauf und sie kommt halt auch so durchs Leben. Und als wir letztes Jahr im Urlaub waren, 3 Wochen, da war sie bei Freunden untergebracht und die hatten sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, der Platz beizubringen. Und die haben gesagt, die sind daran verzweifelt.
Ja.
Dieser Hund kann nichts, haben sie gesagt. Also man muss dazu sagen, sie bietet ganz, ganz wenig an. Also den meisten Hunden halte ich irgendwie ein Leckerchen vor die Nase und dann legen sie die Pfote auf deinen Arm oder machen einen Sitz und dann machen sie Platz. Sie spulen so ein bisschen ab, was sie können, in der Hoffnung, dann den Keks zu kriegen. Das macht sie nicht.
Ja.
Sie guckt dich an, also das haben wir auch, ne, dass wir gesagt haben, okay, hast du ein Problem oder einen Konflikt, geh mal in den Kontakt mit mir, dann guckt sie und dann kommt ja keine Rückmeldung, weil vielleicht möchte ich ja, dass sie mal was anbietet, dann kommt nichts mehr. Und dann kommt sie schnell in Frust, dann fängt sie an zu jammern und zu quietschen, weil sie keine Idee hat, was sie machen soll. Das hatten wir auch, fällt mir jetzt gerade noch ein, auch so in den ersten 1,5, 2 Jahren, wenn man mal im Wald war und man hat mal irgendwie so ein Päuschen gemacht und meine andere Hündin, die ältere, die ist dann so ein bisschen in der Umgebung Strohmann gegangen, ja, und Kaya stand neben dir und war am Fiepsen, weil sie keine Idee hatte, was sie machen kann, dass man auch schnuppern gehen könnte oder mal ein bisschen buddeln und so, was sie heute, das kann sie alles und so, sie hatte keine Idee, ne? Und das, weil das natürlich nicht wie jetzt mit einem Hund, den ich hierzulande kriege, erarbeitet wird, wo man, auch wenn man die vielleicht nicht alle braucht, diese Kommandos, aber es ist ja trotzdem, Lernen wird gelernt und das haben diese Hunde oft nicht. Das, ne, Lernen wird nicht gelernt bei denen.
Genau, und das finde ich auch ganz spannend und das ist schon auch eine Besonderheit, die du gerade beschreibst, ne? Weil er so erstmal, sie hat auch ja selbst im Wald keine Idee, was sie machen soll. Ne? Das ist ja dann schon auch etwas, was vielleicht mit einem sterilen Umfeld im Aufwachsen ja zu tun hat. Weil sie hatte dann ja auch gar keine Möglichkeiten, sich in dem Kontext oder in diesem Umfeld ja auszuprobieren. Ne? Also in einem sicherlich Alter, wo sie da noch das Bedürfnis hatte, sich eben auszuprobieren. Also das ab einer gewissen Entwicklungsphase ist ja dieser Drang, irgendwie Neues auszuprobieren, ist ja auch nicht mehr so richtig gegeben. Und dann hast du dann einen erwachsenen Hund, der halt diese Phase halt einfach nur vielleicht super wenig kennengelernt hat und dann auch super wenig Möglichkeiten hatte, sich auszuprobieren und auch Ideen und Kreativität zu entwickeln dadurch. Ne? Finde ich eigentlich total spannend, dass du das so beschreibst und beobachtest. Auf der anderen Seite ist sowas natürlich auch immer wieder ein bisschen Persönlichkeit und charakterabhängig. Klar. Aber das ist halt so die Besonderheit. Und was viele auch unterschätzen, ist halt diese Art, was du gerade sagst, wie der Hund das Lernen lernt. Ne? Also dass der zum Beispiel einfach nur versteht, ich muss was machen, um was zu kriegen zum Beispiel. Ne? Das ist immer ganz verrückt. Und wie er das gelernt hat, also hat ein Hund eher gelernt, zum Beispiel sich so locken zu lassen, also der Hand zu folgen, um halt dann in ein bestimmtes Verhalten zu kommen. Oder hat ein Hund vielleicht auch gelernt, über Nachahmung zu lernen. Das ist, finde ich, so spannend, weil ich weiß nicht, ob du das auch schon mal ausprobiert hast oder mit deinen Kunden vielleicht auch schon mal angewandt hat, dieses Do as I do. Ich finde das so witzig, weil erstmal die meisten Hunde, die ich kenne, haben es eher gelernt, so klassisch, sag ich mal, ne, über die Hand, die über die Nase oder über den Kopf geht, in den Sitz geführt zu werden oder ne, auch so dem Leckerchen zu folgen, um halt irgendwie bei Fuß zu laufen oder an der Seite zu gehen, und haben überhaupt nicht gelernt, ich gucke mal, was mein Mensch macht und mache das danach. So, das sind so zwei ganz grundunterschiedliche Dinge zu lernen und das mal umzuswitchen oder da in so ein auch so Selbstexperiment vielleicht mal zu gehen, finde ich super spannend. Und das ist im Endeffekt das, was du auch beschreibst. Sie hat wahrscheinlich gar nicht gelernt, dass es diesen Prozess gibt. Mhm. Ich mache was, ich krieg was, es wird irgendwas von mir, also was wird von mir erwartet? Ein Hund, der so von klein auf bei Menschen ist, die haben das irgendwie direkt drinne, dass die merken, ah, da ist eine Erwartungshaltung, so auf sozialer Ebene passiert da einfach was. Und das ist dann bei ihr wahrscheinlich gar nicht, hat da niemals Klick gemacht, weil es einfach nie gefordert wurde wahrscheinlich. Ja. Ne?
Und also zum Beispiel ein Sitz ist bei ihr relativ bombensicher, möchte ich sagen, weil das kann sie gut und das macht sie auch gerne. Also sie ist, wenn sie Sachen kann, und das haben wir auch relativ schnell gefördert am Anfang, dass wir überhaupt erstmal gesagt haben, schafft diesem Hund, der ja erstmal aus sehr viel Unsicherheit bestand, mal Erfolgserlebnisse, dass sie auch was leisten kann. Mal ganz, ganz banal über einen Baumstamm balancieren und dann total anfeuern und sagen, wow, hast du das gut gemacht und so. Und wenn du das machst, dann ist sie auch heute noch so, wenn du sagst, boah, wow, und dann ist sie, dann blüht sie richtig auf und ist so, ja, mache ich das richtig und so.
Toll,
also, dass man sie damit auch mal locker gemacht hat und mal auch eine andere Empfindung reingebracht hat.
Richtig.
Und weiß ich nicht, mal um Baumstämme in Slalom zu laufen und das wirklich abzufeiern oder mal über ja, wie so Cavaletti beim Pferd, über so Stangen zu laufen, einfach, dass die sich mal sortiert kriegt, weil Körpergefühl hatte die auch ganz überschaubar bis gar nicht irgendwie, ne? Immer nur schnell, schnell, schnell und hinter mich bringen und schnell rennen, aber mal so langsam und bewusst Dinge machen, konnte sie auch nicht, kann sie bis heute noch manchmal nicht so gut. Aber das war, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt. Und wir haben auch klassisch so Sachen gemacht, wie mal zu einen Trick zu klickern irgendwie. Ne? So, ich hatte mal so ein Notizbuch, da sollte sie die Foto drauflegen. Mhm. Ich war dann zu faul, das weiterzuführen, irgendwann, dass es zum Pfötchen wird.
Ja.
Aber das war auch was und das waren so viele kleine Sachen, die da so das Ganze ausgemacht haben, ne? Dass sie da heute so ist, wie sie ist. Und weil du das eben sagtest mit dem Nachahmen, ich glaube, da hat sie sich ganz viel an unserer anderen Hündin orientiert. Hat immer gesagt, mein Gott, was buddelt die denn da so lange im Laub rum oder nagt an der Wurzel rum? Vielleicht versuche ich das auch mal. Ich weiß auch gar nicht, wo der Punkt kam. Auf einmal war das so. Und heute ist sie die, die eher noch mit der Nase in der Erde hängt als Trixie tatsächlich. Ja. Die das dann, da ist sie dann auch so, sie vergisst das dann so rundherum und wir sind dann schon 60, 70 Meter weiter und dann ist sie so, oh, vergessen direkt hinterher, gar nicht mit der Idee, oh, ist mir egal, wo die hinlaufen, sondern sie vergisst das einfach. Ne?
Ja, klar, weil sie dann da wahrscheinlich im Fokus halt ist. Ne?
Also sie kriegt diese, um da nochmal drauf zurückzukommen, diese Fokusteilung, das kriegt sie nicht so gut hin. Irgendwie, ne? Sie hat also,
Multitasking ist nicht
so genau, richtig. Gut gesagt,
Ja, und das ist ja auch sicherlich etwas, was sie ja nie musste. Ne? Also sicherlich ist ja der Alltag von so einem Laborhund total strukturiert und ja immer irgendwie durch den Menschen bestimmt.
Ja.
Also sag mal, so eine Eigenverantwortung zu übernehmen, nicht den Anschluss zu verlieren oder irgendwo sich mit einzubringen oder sowas, das muss ja wahrscheinlich so ein Hund gar nicht leisten.
Genau.
Also diese sozialen Aspekte eben. Ne? Und ich fände das total schön, was du gerade gesagt hast, weil das hat mal so ein bisschen aufgezeigt, welche Zwischenebenen es immer noch gibt. Ne? Also weil man ja ganz häufig, wenn man grundsätzlich an den Hund denkt, immer in Form von Verhalten ist oder der Hund muss XY können. Mhm. Ne? Aber im Endeffekt ist das irgendein Ergebnis, was für soziale Miteinander ja gar nicht so relevant ist, wie man ja auch feststellt. Ne? Aber man kann damit ja ganz viele andere Dinge eben noch fördern, wie zum Beispiel innerer Wachstum, Selbstwirksamkeit, auch auf der Beziehungsebene eben ganz viel bedienen, alleine das anfeuern und der Hund merkt, oh, ich bekomme von dir Anerkennung, ist ja auch etwas, was, sage ich mal, Klebstoff für die Beziehung ist. Ne?
Das war auch super wichtig, weil Futter konnte sie auch am Anfang gar nicht draußen nehmen.
Hm.
Ne? Da ging nur das als irgendwie zum Anfeuern und um sie zu bestätigen, da war an Futter teilweise noch gar nicht zu denken irgendwie. Heute sieht das anders aus.
Ja, also du hast ja jetzt auch eben schon ganz positiv von der Tierschutzorganisation gesprochen, wo ihr eure Hündin her habt. Möchtest du vielleicht noch speziell was zu dem Verein sagen oder eine Empfehlung aussprechen? Haben die Instagram oder wie können sich Menschen da an den Verein vielleicht auch wenden, die vielleicht jetzt durch das Gespräch interessiert sind, da sich vielleicht in diese Tierschutzrichtung ein bisschen zu engagieren?
Ja, also mir sind so drei Vereine bzw. Stellen bekannt. Der Verein, mit dem, wo wir Kaya jetzt haben, ist die Laborbeagle-Hilfe. Das ist, glaube ich, weiß es nicht genau, der älteste Verein. Die haben auch Instagram, Facebook.
Mhm.
Dann gibt es, glaube ich, noch den Laborbeagle-Verein. Da habe ich aber keinerlei Verbindung oder Erfahrung zu. Und ich glaube auch, das Tierheim Wermelskirchen, ist ja gar nicht so weit von hier ist, die haben, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang oder womit sie zusammenarbeiten, die haben aber auch regelmäßig Laborbeagle zur Abgabe. Das weiß ich wohl.
Okay, spannend.
So, ich bin da ja auch schon, wie gesagt, seit Jahren so immer das so ein bisschen mit am Beobachten und das weiß ich, dass die auch regelmäßig Laborhunde zur Vermittlung haben und abgeben.
Ja. Ja, ich finde, dieser Bereich verdient auf jeden Fall ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich finde, man darf so bestimmte Nischen einfach nicht vergessen und darf da einfach auch mal hinschauen und der Sache so ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Und wie man hört, ja, kann man ja auch mit einem Laborhund, der nur sehr wenig kennengelernt hat, in ein ganz fantastisches Miteinander finden. Vielleicht mal so ganz abschließend, was würdest du dir denn so fürs Miteinander allgemein, du bist ja jetzt auch Hundetrainer, hast einen guten Überblick über die Bubble, was so Hund generell angeht, was würdest du dir denn fürs allgemeine Miteinander wünschen?
Mehr differenzierte Betrachtung und Offenheit.
Mhm.
Also dass wir, also ich glaube, das passiert jedem von uns, dass wir schnell in Schubladen denken und jemanden in irgendeine Schublade packen oder in irgendeine Ecke packen. Und wie es auch eben zum Anfang das beim Thema war, überhaupt Tierversuche, versuchen, verschiedene Blickwinkel einzunehmen, das nachvollziehen zu können und vielleicht, und das kommt auch leider vor, auch mal damit leben zu können, dass man sagt, du, da driften wir leider komplett auseinander. Ist dann die Frage, was für ein Gewicht das hat, ob so weit auseinander driftet, dass wir gar nichts mehr miteinander zu tun haben oder ob wir sagen, naja, aber wir haben auch ganz schön viele Schnittmengen und können uns trotzdem miteinander unterhalten irgendwie. Ne? Ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so auch mit der wichtigste Punkt, den auch miteinander ausmacht, weil es wird keinen Menschen geben, mit dem man 100% übereinstimmt. Nee. Ne? Also es wird ja immer irgendwas geben, wo man sich eben überschneidet und wo man einer Meinung ist und halt anderer Meinung ist. Und wo lege ich den Fokus hin? Ne? Also gucke ich nur auf das? Also reduziere ich meinen Fokus auch nur auf unseren Unterschied? Oder lege ich meinen Fokus vielleicht auch aufs Gemeinsame oder schaffe da auch irgendwie so eine Balance herzustellen? Ne? Und ich denke, dass man auch immer, gerade durch Offenheit, auch immer viel auch voneinander lernen kann. Natürlich Tierversuche ethisch fragwürdig, aber sich trotzdem mit so Menschen zu unterhalten, kann halt wirklich nochmal ganz andere Perspektiven eröffnen, genau, die man jetzt vielleicht noch gar nicht kennt oder weiß oder Zusammenhänge einem erschließen. Das ja, ist daher sehr, sehr wichtig. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Und ja, so offen warst, deine Geschichte und vor allen Dingen die Geschichte von Kaya mit uns zu teilen.
Genau. Ich habe übrigens, kann ich noch dazu sagen, ja, auf meiner Instagram-Seite gibt es so 2 oder 3 Highlights mittlerweile. Da sind also auch die ersten Tage tatsächlich so mit drin. Ne? Also wenn man da jetzt ein bisschen Blut geleckt hat, kann man sich das mal so ein bisschen danach verfolgen irgendwie. Ne?
Und ein paar Bilder zu den Stimmen und zur Geschichte bekommen.
Und Videos und wie sie heute so drauf ist und uns auch manchmal fast die Haare raufen lässt. Genau.
Ja, das ist ja immer das Spannende. Ne? Am Anfang sind sie immer ganz schüchtern und dann irgendwann zeigen sie ihr wahres Gesicht.
Ja,
sehr schön. Ich werde einfach dein Instagram auch in den Shownotes verlinken und vielen Dank und alles Gute und schöne Grüße an Kaya.
Sehr gerne, danke dir.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Und damit sind wir am Ende dieses aufschlussreichen Gesprächs angelangt. Mal wieder wird deutlich, wie wichtig es ist, unserem Gegenüber mit Offenheit zu begegnen und dies in jeglichen Kontexten. Offen dem Hund gegenüber, um ihm eine Chance zu geben, sich zeigen zu dürfen, als der, der er ist, und dass wir als Mensch nicht seine Geschichte zum Teil seiner Persönlichkeit machen. Sich eine Offenheit zu bewahren, auch Themenbereichen gegenüber, die sich für einen selbst nicht gut anfühlen, kritisch zu betrachten oder fragwürdig sind. Sich nicht über Vorverurteilung oder Vorurteil zu verschließen, sondern Perspektiven und Aspekte einzunehmen und zu betrachten, die uns vielleicht etwas mehr verstehen lassen. Dabei sei immer gesagt, etwas zu verstehen oder nachvollziehen zu können, bedeutet nicht, auch einverstanden zu sein. Unser Miteinander ist komplex. Unser Miteinander ist umfangreich. Unser Miteinander besteht aus so vielen unterschiedlichen Facetten. Und nicht alle sind rosarot. Wirksam können wir nur sein, wenn wir in Verbindung treten und bleiben, auch wenn es manchmal schwerfällt, hinzuschauen und zuzuhören. Es gibt Bereiche unserer Gesellschaft, unseres Wohlstandes, unseres Lebensstandards, die nur existieren, weil andere leiden. Eine Wahrheit, die nicht leicht zu ertragen ist, jedoch an Grausamkeit nicht verliert, indem wir sie ignorieren. Leid lässt sich nicht gegeneinander aufwiegen. Wer leidet, der leidet. Völlig unabhängig davon, ob es jemanden gibt, dem es noch schlechter geht. Deshalb lässt sich nicht sagen, ob irgendwo Hilfe wichtiger ist als woanders. Dort, wo es Leid gibt,
ist Hilfe notwendig. Und es ist toll, dass es in all diesen Bereichen Menschen gibt, die sich engagieren. Wir als Konsument von Social Media sollten uns darüber bewusst sein, dass Relevanzen und Wahrheiten sich nicht über Präsenz definieren und dass es immer noch mehr gibt als das, was wir sehen und das, was uns präsentiert wird. Auch in Deutschland leiden Tiere und zum Teil völlig legal und dies nicht zu knapp. Gerettet werden können meist nur einzelne Individuen. Und auch wenn es für das einzelne Leben selbstverständlich einen Unterschied macht, braucht es für die große Mehrheit eine Veränderung auf politischer Ebene und ein Umdenken in den Köpfen der Menschen. Jedoch bevor wir uns pauschal gegen etwas aussprechen und beginnen wild zu schimpfen, ganze Bereiche canceln und ausgrenzen, sollten wir uns alle einmal die ehrliche Frage stellen, ob wir bereit sind, auf den Komfort und den Lebensstandard zu verzichten, der mit dem Leid von Tier und auch Mensch in Zusammenhang steht. Denn letztlich sind wir alle Teil des Systems, was sicherlich eine Schattenseite des Miteinanders darstellt. Eine Frage, die jeder ganz für sich im Stillen beantworten darf. Ich möchte an dieser Stelle die Folge noch nicht beenden, denn dort, wo es Probleme gibt, gibt es immer auch Lösungen und Menschen, die Lichtblicke in die Mitte unserer Gesellschaft schicken. Menschen, die dort hinschauen, wo andere sich verscheuen und es sich zur Lebensaufgabe machen, denen zu helfen, die wenig bis kaum eine Lobby haben. Ich habe das Instagram-Profil von Florian und auch den erwähnten Tierschutzverein in den Shownotes verlinkt. Denkt daran, dass selbst ein Follow, ein aufbauendes Wort oder die Auseinandersetzung mit einem Thema bereits eine Art der Unterstützung darstellen kann. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Florian. Danke für deine Bereitschaft, deine Offenheit und dein Vertrauen, ein zum Teil doch schweres Thema hier zu besprechen. Und vielen Dank auch dafür, dass du uns an deiner persönlichen Erfahrung und der Geschichte von Kaya hast teilhaben lassen. Vielen, vielen Dank und von Herzen wünsche ich euch alles Gute. Und zu guter Letzt vielen Dank an dich, wer diese Folge gerade hört. Danke fürs Dabeisein, dranbleiben und zuhören. Hältst du das Thema, genau wie ich, für relevant und hörenswert, dann unterstütze mich darin, noch mehr gehört zu werden, indem du meinen Podcast oder explizit diese Folge auf Social Media teilst und all deinen Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern davon erzählst. Ebenfalls freue ich mich über dein Follow, Like oder Kommentar. Und solltest du mich über eine andere Plattform als Spotify hören, die nicht über die jeweiligen Funktionen verfügt, dann besuche gerne mein Instagram-Profil oder meine Homepage. www.verstehe-deinen-hund.com. Dort kannst du mir gerne ein Feedback zum Podcast zukommen lassen und ganz nebenbei auch einen Blick in unser vielfältiges Angebot betreffend der Hund-Mensch-Beziehung werfen. Jeden Mittwoch erwartet dich hier im Podcast eine neue Folge. In diesem Sinne sage ich bis spätestens nächsten Mittwoch. Mach's gut, viele liebe Grüße, deine Ina.